Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Deutsche Jugendliteraturpreis bei der Frankfurter Buchmesse, die kubanische Künstlerin Belkis Ayón in Aachen und Surrealismus und Magie in Potsdam. Das sind einige unserer heutigen Fazitthemen. Die Frankfurter Buchmesse, auch heute ist sie selbstverständlich ein Thema hier in Fazit. Wir wollen jetzt über den Deutschen Jugendliteraturpreis sprechen, der heute auf der Buchmesse verliehen wurde. Seit 1956 wird der Preis vom Familienministerium vergeben, und zwar in mehreren Sparten: Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch. Und er ist mit insgesamt 72.000 Euro dotiert. Die Familienministerin Lisa Paus hat den Preis verliehen. Ute Wegmann hat für Fazit die Preisverleihung verfolgt. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Wegmann, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zunächst die ganz naheliegende Frage: Wer wurde denn mit dem Kinderbuchpreis, wer mit dem Jugendbuchpreis ausgezeichnet?
Also in der ersten Kategorie im Bilderbuch hat Emma Ott Borge, eine schwedische Kinderbuchautorin, gewonnen mit einem Bilderbuch mit dem Titel Unsere Grube. Und hier sehen wir überhaupt keine niedlichen Kinder, sondern Kinder, die sich durchsetzen gegen ängstliche Erwachsene. Da geht es ums Spielen, um freie Entfaltung im Spiel, ohne Aufsicht, ohne Geräte in der Natur und all die kreativen Möglichkeiten, die das bieten kann. Im Kinderbuch hat eine amerikanische Autorin gewonnen, Ellie Benjamin. Ihr Debüt wird gerade in Amerika verfilmt. Jetzt geht es hier um die Suche nach Pauli Fink. Das ist ein Kinderroman. Kathleen, ein Mädchen, kommt neu an eine Schule. Alle reden von einem Pauli Fink, der verschwunden ist. Und wir haben es hier mit sehr unterschiedlichen Stilebenen zu tun. Ein vielschichtiges Buch mit vielen Wendungen und offensichtlich auch eine Herausforderung für die beiden Übersetzerinnen. Im Jugendbuch hat Kirsten Boye gewonnen mit dem Roman, ich weiß gar nicht, ob man es Roman nennen kann, Dunkelnacht. Sie kam auf die Bühne und sagte, vor 15 Jahren habe ich den Preis hier für mein Gesamtwerk bekommen. Da wurde ich geehrt, aber ich habe mich nicht daran gehalten. Ich habe weitergeschrieben. Und sie hat hier ein Verbrechen aufgegriffen, das tatsächlich passiert ist in einer bayerischen Kleinstadt in Penzberg. Ein sogenanntes Endphase-Verbrechen. Als die Bevölkerung über das Radio gehört hatte, der Krieg sei vorbei, und dann aber plötzlich die Wehrmacht in dieser kleinen Stadt einmarschiert und viele Menschen in dieser Nacht sterben werden. Das ist nach einer wahren Begebenheit, und Kirsten Boye lässt hier im Wechsel drei Jugendliche erzählen, die aufeinandertreffen. Sie selber sagt, sie hat sehr brillant natürlich recherchiert und war erschüttert über den Prozess, der im Jahr 1948 stattgefunden hat, weil sie hat das nachgelesen, die Täter hatten überhaupt kein Schuldbewusstsein und wurden tatsächlich später alle freigesprochen.
Also ein starkes Stück Erinnerungsliteratur.
Absolut, ja. Und dann aber auch eine Liebesgeschichte, die sie mit einbindet und lässt in diesen drei Perspektiven, aus denen erzählt wird, auch wirklich alle Ängste, alle Nöte dieser jungen Generation da nochmal sehr fokussiert aufleuchten.
Jetzt haben Sie schon einige Kategorien genannt, Frau Wegmann. Jetzt bleibt noch übrig eigentlich das Sachbuch. Wer hat da den Preis gewonnen?
Ja, die Sachbuchliste war für mich dieses Jahr die stärkste Kategorie. Wir hatten großartige Bücher aus Russland, aus der Ukraine, eine Grammatik in Bildern. Gewonnen hat der Comic Der Duft der Kiefern. Auch hier eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, gezeichnet, geschrieben hat Bianca Schalburg, die dem Schweigen in ihrer Familie nachgeht. Sie hat großartig recherchiert, gestützt von Zeitzeugen, Gesprächen mit ihrem Onkel, aber auch mit viel Material, das sie gefunden hat. Und was das Tolle ist, sie erzählt also auch von ihrer Recherche in diesem Comic und bindet ihre beiden Söhne mit ein, die sie auch zu Reisen begleitet haben. Und somit bindet sie auch die nächste Generation ein. Es ist also ein Comic nicht nur über eine Familie, sondern auch über die Bundesrepublik Deutschland bis etwa 1968 und letztendlich durch diese Form, die sie gewählt haben, bis ins Heute.
Insgesamt, jetzt war das eine gute Entscheidung. Man könnte natürlich jetzt über jeden einzelnen Preis diskutieren, aber was ist denn so Ihr Fazit? Ist das, insgesamt hat die Jury eine gute Arbeit gemacht?
Absolut, ja. Ich bin ganz glücklich mit diesen Entscheidungen. Natürlich hat man selber immer kleine Favoriten, die man da auch gerne gesehen hätte. Aber die Juryvorsitzende Dr. Karin Fach hat natürlich gesagt, auch die Nominierten sind schon die Preisträger. Das sind alles auch schon Bücher, die herausragen aus der gesamten Produktion. Mein persönlicher Favorit war Joy Como, Malagasch, eine Geschichte, die ganz viel auch mit unserem Beruf zu tun hat. Da geht es nämlich um ein Plädoyer für den Erhalt einer Stimme. Da gibt es einen Vater, der sterben wird, und die Protagonistin entscheidet sich, seine Stimme aufzunehmen, um dann ein Computervirus zu generieren und somit den Vater in die Welt zu schicken und im Leben zu halten. Das hat mir persönlich auch literarisch und in den Formen, die da benutzt werden, sehr, sehr gut gefallen.
Beim Deutschen Jugendliteraturpreis möchte man natürlich auch wissen, oder man erwartet es eigentlich auch, dass auch junge Menschen, Leserinnen, Leser zu Wort kommen, irgendwie mitwirken. War das in diesem Jahr auch wieder der Fall?
Das war auch wieder der Fall. Es gibt die Jugendjurys, die gewählt haben, die erst ja immer die Titel in kurzen szenischen Stücken vorstellen. Und die haben sich entschieden für einen Roman von Benedikt Wells, Heartland, der auch im Publikum war und seinen Preis wirklich gerührt, muss man sagen, entgegengenommen hat. Und der nochmal auch auf der Bühne, weil als er gefragt wurde, ob das wäre ja gar kein erklärter Jugendroman, der nochmal ganz, ganz deutlich auch gesagt hat, dass er diese Grenzen einfach überhaupt nicht hat, dass er diese Grenzen auch im Grunde genommen niederreißen würde gerne. Für ihn existieren die nicht, die Grenzen zwischen Jugendliteratur und Belletristik. Das fand ich ganz wunderbar.
Der Deutsche Jugendliteraturpreis wurde im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verliehen. Vielen Dank an Ute Wegmann. Es ist schon eine besondere Verbindung zwischen der kubanischen Hauptstadt Havanna und dem Sammlerpaar Ludwig aus Aachen. Diese Verbindung reicht zurück in die 90er Jahre. Damals fing Peter Ludwig an, Werke der Künstlerin Belkis Ayón zu sammeln und die 1967 geborene Kubanerin zu fördern. Etwa 250 Werke hat sie in ihrem kurzen Leben geschaffen. Gestorben ist sie 1999 mit gerade 32 Jahren. 1996, also 3 Jahre vor ihrem Tod, hat ihr das Aachener Ludwig-Forum bereits eine große Ausstellung gewidmet. Und jetzt kehren ihre Werke zu einer großen Überblicksausstellung zurück unter dem Titel Ya estamos aquí. Wir sind schon hier. Werke von Belkis Ayón waren unter anderem bei der 10. Berlin-Biennale zu sehen und kürzlich in einer Retrospektive im Museum Reina Sofia in Madrid. Auch auf der aktuellen Venedig-Biennale werden Arbeiten der Kubanerin gezeigt. Ihre Werke haben also offenbar eine besondere Aktualität. Wie die aussieht, das wird uns nun Laura Helena Wurth sagen. Sie war im Aachener Ludwig-Forum und ist jetzt zugeschaltet. Frau Wurth, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was ist denn im Ludwig-Forum zu sehen? Wie werden denn die Arbeiten von Belkis Ayón dort inszeniert?
Also man kommt erstmal in so einen dunkel gestrichenen Raum, das Licht ist gedimmt und die Augen müssen sich erstmal so dran gewöhnen, dass da jetzt andere Lichtverhältnisse herrschen. Und genau so ist das auch ein bisschen mit den Arbeiten. Also man muss sich quasi an die neuen Farben im Werk gewöhnen, weil die Werke von Belkis Ayón sind sogenannte Kollagraphien. Das ist eine Drucktechnik, bei der Kollagiertes und Strukturiertes auf Kartonmatrizen aufgebracht wird. Und da würde man eher vermuten, dass es kleine Papierarbeiten sind, aber das Gegenteil ist der Fall. Man sieht riesige, also bis zu 2 Meter breite Werke, die meistens aus 4 Teilen zusammengesetzt sind und die ganz in Schwarz und Weiß gehalten sind. Und darauf sieht man eben große Figuren, die haben keine Gesichter und aus deren Köpfen glühen einen nur die Augen eigentlich so an. Dann gibt es ganz viele mythologisch aufgeladene Tiere, Schlangen, Fische, Hähne, ein Kreuz. Das alles mutet ja sehr mythisch an und man kann aber, je länger man davor steht, eben desto mehr entdeckt man. Denn durch diese Drucktechnik bekommen die Bilder eine unheimliche Tiefe. Das heißt, wenn die Augen sich einmal daran gewöhnt haben, erkennt man überall noch dort eine kleine Figur, dort noch eine Hand, die rauskommt. Es ist also auch ein bisschen wie eine neue Sehschule, die man mit diesen Bildern lernt. Und auf einem Bild denkt man unweigerlich zum Beispiel auch an das christliche Abendmahl. Und ich glaube, das ist auch gewollt von ihr.
Sie haben es schon angedeutet, Frau Wurth. Es gibt also ganz offensichtlich so etwas wie einen Leitgedanken durch ihr Schaffen, eine inhaltliche Idee, die sie immer wieder bearbeitet hat.
Genau, und zwar ist es so, dass sie zum Anfang ihres Studiums 2 Entscheidungen beschlossen hat. Die eine ist, nicht mehr mit Farbe zu arbeiten. Es gab am Anfang Arbeiten mit Farbe, sondern nur noch in Schwarz-Weiß und Grau zu arbeiten. Und die andere war eben, dass sie sich mit dem afrokubanischen Geheimbund Abacua beschäftigt. Dieser Geheimbund kam zusammen mit Menschen, die als Sklaven nach Kuba verschifft wurden, aus Nigeria. Eben nach Kuba, ist ein Männerkult, das heißt, er ist nur Männern vorbehalten. Und interessanterweise haben die einen ganz ähnlichen Ursprungsmythos, wie wir das aus dem Christentum kennen, nämlich, dass die Frau das Unheil bringt und deswegen vertrieben bzw. geopfert werden muss. In dem Fall ist das Sikan und die hat Ayón zu ihrem alter Ego erklärt. Sikan hat den heiligen Fisch fallen lassen und deswegen musste sie geopfert werden und aus ihrer Haut wurde eine Trommel gemacht. Und diese Trommel findet sich auch immer wieder in den Werken, wieder. Und sie schreibt eben diese Mythologie fort, beziehungsweise denkt sich auch eine eigene Mythologie dazu aus und macht das ganz, ganz konsequent über die Jahre ihres Schaffens.
Männerbund, Männerkult, mythisch, haben Sie gesagt, Frau Wurth. Ist das Ganze, kann man das so sagen, im Kern spirituell?
Natürlich ist es ein spirituell aufgeladener Bund, aber ich glaube, Ihre Auseinandersetzung damit als was Spirituelles oder einen religiösen Ansatz darin zu erkennen, ich glaube, da biegt man falsch ab. Ich glaube, sie hat diese Geschichten und diese Mythologien genommen, um ihre eigene Narrative zu spinnen. Also sie hat eigentlich die Form genommen, um sie mit ihren eigenen Inhalten zu füllen. Das ist auf vielen Ebenen eigentlich ganz interessant, weil sie natürlich zum einen als Ermächtigungsgeste gelesen werden kann, eine Frau, die sich einer Männerreligion annimmt, zum anderen aber natürlich auch, dass es ein afrokubanischer Geheimbund war, also auch von Männern, die durchaus von Rassismus betroffen waren und sie auch als afrokubanische Frau in Kuba damit ihre Geschichte weitererzählt. Also es ist eigentlich mehr wie ein Gefäß, finde ich, so könnte man das eigentlich verstehen. Mhm. Und genau, also sie hat sich da ganz, ganz intensiv mit auseinandergesetzt und das funktioniert deswegen sogar fast auch ein bisschen eher wie eine ganz intensive Recherchearbeit sogar.
Lassen Sie uns mal kurz über Kuba in den 90er Jahren sprechen. Welches Renommee hatte denn Belkis Ayón in ihrer Heimat damals?
Die war eine ganz, ganz wichtige Künstlerin. Also die wurde sogar mit 12 bereits in der Schule gefördert, speziell für Kunst, ist dann mit 19 eben auf diese Kunsthochschule in Havanna gekommen und hat eben diese Drucktechnik total weitergebracht und weiterentwickelt. Und die hat aber nicht einfach nur manisch im Atelier vor sich hingearbeitet und diese 250 Arbeiten entwickelt, sondern die ist auch rausgegangen, die hat eben gelehrt, die hat ganz vielen Studierenden dort diese Drucktechniken beigebracht, die durchaus sehr, sehr delikat und sensibel und schwierig auch sind und hat viele Ausstellungen organisiert, hat auch zu Lebzeiten schon in den USA viel ausgestellt und eben ja auch in Aachen schon. Und genau, und ist eine ganz wichtige Künstlerin, die eben auch als Nationalkünstlerin gilt und ihrer Werke sind nationales Erbe.
32 Jahre wurde Belkis Ayón alt. Ich hatte das schon gesagt, sie hat ihrem Leben ein Ende gesetzt. Ein wirklich kurzes Künstlerleben. Kann man denn in dieser Ausstellung jetzt in Aachen eine künstlerische Entwicklung auch feststellen?
Sehr. Das haben die beiden Kuratorinnen Eva Birkenstock und Annette Lagler tatsächlich sehr, sehr schön rausgearbeitet. Man sieht am Anfang noch eine Arbeit, wo mit Farbe gearbeitet wird. Also da sieht man so ein richtig strahlendes Pink, giftiges Grün und dann geht es eben in diese Schwarz-Weiß-Phase über. Das sieht man sehr, sehr schön und außerdem sieht man, wie die Bilder komplexer werden. Die sind am Anfang noch sehr geordnet und sehr klar zu erkennen. Dann gibt es so eine Mittelphase, könnte man sagen. Da gehen die Bilder von der Wand weg und nehmen wirklich den ganzen Raum ein. Also da sind die manchmal auf dem Boden installiert, gehen über die Wände, gehen so reliefartig aus den Wänden raus. Also da nimmt sich jemand wirklich seinen Platz und gegen Ende wird es dann tatsächlich immer strudeliger, kann man sagen. Also da sind die Werke wirklich ganz chaotisch und da merkt man schon, dass da was los ist sozusagen. Und die Werke heißen dann auch Intolerantia, also Intoleranz oder tragen eben Titel von traurigen kubanischen Schlagerliedern und so. Also da wird es dann auch konkreter nochmal. Das kann man dort sehr schön sehen.
Also Ihr Fazit, eine wirklich starke Ausstellung?
Eine sehr starke Ausstellung, die begleitet wird von einem ganz, ganz tollen Veranstaltungsprogramm, was morgen losgeht mit Vorträgen zu dem Werk. Und ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, da nach Aachen zu kommen, sollte man sich das ansehen.
Ja, estamos aquí. Wir sind schon hier. Die Werke von Belkis Ayón sind im Luttig Forum Aachen zu sehen bis Ende Februar. Vielen Dank, Laura Helena Wurth. Die Vorgeschichte zu der neuen Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam ist schon sehr speziell. Zufällig haben sich dort eine Doktorandin und ein Doktorand in Frankfurt getroffen. Beide arbeiten über das gleiche Thema, die Magie im Surrealismus. Und da träumen sie von einer gemeinsamen Ausstellung. Das war 2016. Inzwischen ist der eine Kurator am Museum Barberini in Potsdam, die andere Kuratorin an der Peggy Guggenheim Collection in Venedig. Und nun ist diese Ausstellung tatsächlich Wirklichkeit geworden als Kooperation zwischen diesen beiden Häusern. Surrealismus und Magie, verzauberte Moderne. Werke des Surrealismus werden oft gezeigt, der Aspekt des Okkulten aber ist eher selten sichtbar. Simone Reber über Magie, Alchemie und böse Geister in der Kunst des Surrealismus.
Zerfledderte Furien bäumen sich auf und fegen mit ihren zerfetzten Flügeln über das nachtdunkle Land. Der österreichische Künstler Wolfgang Pahlen hat den Spuk mit dem Ruß rauchender Kerzen auf die Leinwand aufgetragen und dann mit Ölfarben nachgezogen. Fumage heißt diese sengende Technik. Die aufwühlende Ausstellung »Surrealismus und Magie – Verzauberte Moderne« im Potsdamer Museum Barberini beginnt mit einem Blick in die Hölle des Krieges. »Magnetische Stürme« hat Wolfgang Pahlen sein Gemälde von 1938 genannt. Es ist ein Spiegelbild der Ängste, die im Faschismus aufkamen, sagt der Kurator Daniel Zamani.
Das ist eigentlich eine abstrakte Darstellung von der wilden Jagd, also dieses mittelalterliche Motiv von Gespenstern und Dämonen, die auf Sturmwolken reiten. Und nach mittelalterlichen Legenden sollte die Sichtung von diesem wilden Heer unabwendbaren Krieg symbolisieren. Und Wolfgang Pahlen hat das Bild genau in dem Jahr gemalt, in dem Hitler sein österreichisches Heimatland annektiert hat.
Ursprünglich wollten die Surrealisten mit ihrem Blick nach innen die Traumata des Ersten Weltkriegs überwinden. André Breton, der Spiritus Rector der Bewegung, hatte Medizin studiert und verwundete Soldaten mithilfe von Freuds Psychoanalyse behandelt. 1924 propagierte er im ersten surrealistischen Manifest eine neue, eine absolute Realität, die Traum und Wirklichkeit verbindet. Schon die Kunst von Dada hatte mit Hilfe der Collage-Technik Parallelwelten zusammengefügt. Der Surrealismus wollte die Überlagerung der inneren und äußeren Bilder.
Die Surrealisten der ersten Stunde waren ja ausschließlich Männer und eigentlich alles junge Männer, deren Haupterfahrung des Jugendalters das Massensterben im Ersten Weltkrieg gewesen ist.
Weil die Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini den Fokus auf Magie, Alchemie und übernatürliche Phänomene lenkt, erscheinen auch bekannte Werke in einem neuen Licht. Die Einkleidung der Braut von Max Ernst etwa, eine Leihgabe der Peggy Guggenheim Collection Venedig.
Max Ernsts Einkleidung der Braut ist ein ganz besonderes Werk im Surrealismus. Das hat er 1940 gemalt als Hommage an seine Partnerin, die englische Surrealistin Leonora Carrington. Und es zeigt eine nackte Verführerin, die geheimnisvoll in einen purpurroten Eulenmantel gekleidet wird. Neben ihr ist ein hybrides Vogelwesen und letzten Endes ist es ein symbolisches Porträt von Ernst und Carrington als der König und die Königin der Alchemie.
Aus der Verschmelzung des Paares geht in der Alchemie der Stein des Weisen hervor, das Allheilmittel zur Verwandlung in ein höheres Selbst.
Und die beiden ergeben dann den Androgyn als ein Symbol für Perfektion. Und in der rechten unteren Ecke sind Carrington und Ernst entsprechend auch von einem kleinen magischen Zwerg, der zwittrig ausgestaltet ist, begleitet.
In seiner Schrift Totem und Tabu definiert Sigmund Freud die Magie als den Glauben an die Allmacht der Gedanken. In der Ausstellung aber wird auch deutlich, wie gering der Spielraum der Künstlerinnen und Künstler in dieser Zeit wirklich war. Max Ernst wurde in Frankreich mehrfach als feindlicher Ausländer interniert. Ihm gelang zuletzt 1940 die Flucht vor den deutschen Besatzern. Leonora Carrington floh nach Spanien, erlitt einen Nervenzusammenbruch und wurde in die Psychiatrie eingewiesen.
Das war für sie eine ganz traumatische Erfahrung, aber es ist von ihr auch eigentlich als eine Art Durchbruch im Nachhinein wahrgenommen worden. Sie hat diese Erfahrung dann in einem Buch festgehalten namens Down Below, das auch mit alchemistischer Symbolik durchzogen ist. Die Surrealisten waren begeistert von dem Werk.
Die Künstlerin ließ sich später in Mexiko nieder. Ihre hauchzarten Gemälde mit mystischen Szenen verabschieden sich gänzlich von einer Welt der Objekte. In Oink besucht ein Greif fünf schlafende Frauen. Als er mildes Licht über die Bettdecke gießt, stehen den Verzauberten die langen blonden Haare zu Berge. Eine Entdeckung in dieser Ausstellung ist auch die spanische Malerin Remedios Varo, eine Freundin von Leonora Carrington. Auf Hartfaserplatte hält sie die unsichtbaren, flüchtigen Kräfte fest, das Schicksal, das drei Menschen verbindet, oder die Zeit, die dem Uhrmacher davonläuft. Nicht alle Bilder lassen sich ohne Erklärung lesen, aber sie lassen sich erspüren.
Das Spannende am Surrealismus und auch an Surrealismus und Magie ist ja, dass die Bilder ganz oft voller Symbolik sind, oft tradierte Symbolik, die man zum Teil entschlüsseln kann. Aber die Bilder sollen keine Allegorien sein, die man voll und ganz versteht, sondern der Betrachter wird aktiv zur Deutungssuche angeregt.
Was bleibt, ist eine Verunsicherung des Denkens, eine Erschütterung des Blicks und das Staunen über Künstlerinnen und Künstler, die in existenziellen Krisen an der Überzeugung festhalten, dass sie ihre Welt verändern können.
Surrealismus und Magie, verzauberte Moderne, im Museum Barberini in Potsdam, Simone Reber berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Oliver Thoma.
Der iranische Schriftstellerverband hat das gewaltsame Vorgehen des Staates gegen die landesweiten Proteste scharf verurteilt. Das Eindringen von Sicherheitskräften in Schulen und tödliche Gewalt gegen Minderjährige sei eine Tragödie neuen Ausmaßes, erklärte der Verband. Gestern wurden nach Angaben einer Kulturvereinigung 29 Minderjährige einer Mädchenschule festgenommen. Weil sie protestiert hatten, soll der Schulleiter die Sicherheitskräfte gerufen haben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Im Nordwesten Irans soll in einem Gymnasium eine 15-Jährige durch Schläge von Sicherheitskräften getötet worden sein. Das berichtete eine Lehrergewerkschaft auf Telegram. Die Behörden erklärten, das Mädchen hätte Selbstmord begangen. Deutsche Universitäten sind bei internationalen Studierenden so beliebt wie noch nie. Rund 350.000 waren im Wintersemester 2021/22 an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Dieses Rekordergebnis gaben der Akademische Austauschdienst und das Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung bekannt. Deutschland liegt damit hinter den klassischen Gastländern USA, Großbritannien und Australien auf dem 4. Rang. Merthe Burmeister.
Die gestiegene Beliebtheit von Deutschland bei ausländischen Studierenden hat laut DAAD mehrere mögliche Gründe. Erstens bemühe sich Deutschland sehr um internationale Studierende, die hier eine gebührenfreie Studienausbildung bekommen können. Zweitens sei aber auch die Qualität der deutschen Hochschulen in der internationalen Wahrnehmung gestiegen, was auch in internationalen Rankings sichtbar sei. Drittens, gerade die Corona-Pandemie habe dazu geführt, dass vor allem die USA an Attraktivität für ausländische Studierende verloren hat. Denn Visapolitik und strenge Corona-Regeln haben den Weg ins Land sehr erschwert.
Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf den neuen Medienstaatsvertrag geeinigt. Danach soll der Online-Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fortentwickelt werden. Die Sender erhalten die Möglichkeit, einzelne Kanäle wie Tagesschau 24 oder ZDF Info ins Internet zu verlagern. Die Aufsichtsgremien bekommen zudem zusätzliche Aufgaben. Unter anderem sollen sie über eine wirtschaftliche und sparsame Haushalts- und Wirtschaftsführung wachen, sowie inhaltliche und formale Qualitätsstandards festsetzen. Das Vertragswerk geht nun zur Ratifizierung an die 16 Landtage. Es soll am 1. Juli 2023 in Kraft treten. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger wird neue deutsch-französische Kulturbotschafterin. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, löst die SPD-Politikerin ihren CDU-Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, ab. Das Amt wurde 1963 zwischen Bund und Ländern vereinbart, damit die französische Regierung einen deutschen Ansprechpartner für Bildung und Kultur hat. Der Kulturbotschafter steht im Rang eines Bundesministers und vertritt die Interessen des Bundes und der 16 Bundesländer gegenüber Frankreich.
Eine flapsige Bemerkung, vielleicht ein etwas verrutschter Scherz, und schon kann man es in der Türkei mit der Justiz zu tun bekommen. Dies hat jetzt die Popsängerin Gülşen erlebt. Sie hat sich etwas despektierlich über einen Musikerkollegen geäußert und sein Verhalten in Zusammenhang gebracht mit einer Imam Hatip-Schule. Das ist eine staatliche Bildungseinrichtung mit religiösem Schwerpunkt. Und heute nun wurde Gülşen der Prozess gemacht. Susanne Güsten hat die Vorgeschichte und den heutigen Prozessauftakt beobachtet und sie ist jetzt aus Istanbul zugeschaltet. Frau Güsten, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Was genau wird denn der Sängerin vorgeworfen?
Ja, Beleidigung, Herabsetzung religiöser Empfindlichkeiten des türkischen Volkes. Also da gibt es viele Sachen, die man heranziehen kann. Also wenn es nicht gerade die Staatspräsidentenbeleidigung ist, dann ist es oft Volksverhetzung oder eben wie jetzt die Herabwürdigung der religiösen Werte des Volkes. Und das alles für einen kleinen Witz auf einer Bühne, der schon im April war, also Monate bevor überhaupt irgendwas angefangen hat, wo sie so nebenher sagte zu ihrem Gitarristen, so in diesem Geplänkel, was man halt hat auf der Bühne vor dem Publikum, und sagt, naja, der war auf der Religionsschule, deswegen ist er so ein perverser. Publikum lacht, alles klatscht, Konzert geht weiter. Und Monate später, im August, wird sie plötzlich abgeholt von der Polizei und verhaftet.
Wer hat sie denn, die Popsängerin, verklagt? Wer ist da aktiv geworden?
Also technisch ist es natürlich die Staatsanwaltschaft bei so einem öffentlichen Verfahren. Aber wir erleben es in diesem Sommer immer wieder, dass Konzerte abgesagt oder verboten werden, dass die Justiz einschreitet gegen Konzerte aller Art, Folkmusik, klassische Musik, Rockmusik, weil sich irgendwelche Gruppen aus der Bevölkerung gemeldet haben. Das ist oft sehr organisiert. Ja, das kommt oft so aus dem sehr konservativen, manchmal aus dem nationalistischen Lager, manchmal aus dem islamistischen Lager. Die Vermutung ist schon nahe, dass das sehr organisiert ist, wo dann auf Twitter mit so sozialen Medienkampagnen gesagt wird, das ist gegen unsere Werte, das ist die Verherrlichung von Homosexualität, wird auch sehr gerne angeführt. Und dann wird das von den Behörden auf großen Wunsch der Öffentlichkeit hin einfach verboten.
Steigt denn der Einfluss dieser Kreise, die Sie erwähnt haben, Frau Küsten, also dieser konservativ-religiösen Kreise, steigt dieser Einfluss auf die Politik?
Nein, die Politik nutzt ihn einfach, wo sie ihn brauchen kann. Also was der Staat hier macht, was Staatspräsident Erdogan macht, und von ihm hängt ja die Justiz direkt und indirekt durch dieses Richteraufsichtsgremium, wo er alle benennen kann, alle Mitglieder direkt oder indirekt benennen kann. Also durch diese Justiz kann er ja machen, was er will. Und diese Gruppen, diese islamistischen Gruppen, das wird nur so ein bisschen herangezogen. Das hat politische Gründe. Also Erdogan hat zwei Ziele damit, dass Erdogan und seine AKP, und beide hängen mit den Wahlen im nächsten Jahr zusammen. Das eine ist die Einschüchterung von allen anderen, von allen Andersdenkenden, Dissens komplett unterdrücken. Mhm. In diese Richtung marschieren wir jetzt. Seit letzter Woche gibt es ein Gesetz, das betrifft mehr die Medienschaffenden, aber auch soziale Medien und Journalisten. Das Gesetz besagt, dass jeder, der eine falsche Information veröffentlicht in den Medien oder in den sozialen Medien, bis zu 4,5 Jahre ins Gefängnis kommt. Und welche Information richtig ist und welche falsch, das bestimmt wieder die Staatsanwaltschaft, sprich der Staat. Das ist jetzt neu seit letzter Woche. Erdogan hat es erst vor ein paar Tagen unterschrieben. Aber die Künstler, die sind schon den ganzen Sommer dran. Da werden reihenweise Konzerte verboten und Künstler an den Pranger gestellt. Und da wird es eben über diese Konzertverbote gemacht. Auch da will die Regierung verhindern, dass anderslautende Meinungen öffentlich geäußert werden. Da wird, ein Musiker hat das sehr schön ausgedrückt, Niazi Koyunju, ein sehr bekannter Rockmusiker, der sagte, was die Behörden von uns wollen, was der Staat von uns will, ist, dass wir auf die Bühne gehen, brav unsere Lieder singen, aber wir dürfen keine Meinung äußern, wir dürfen keinen Einfluss nehmen. Also das geht alles in dieselbe Richtung, dass kein Dissens geäußert werden darf.
Können es sich denn die Behörden oder die Justiz, kann die sich das leisten, gegen populäre Pop-Bands vorzugehen, gegen so berühmte Künstlerinnen und Künstler? Oder gibt es vielleicht auch sowas wie einen Boomerang-Effekt, also eine stärkere Solidarisierung mit den Künstlerinnen und Künstlern?
Auch darauf, und das ist der zweite Grund, warum Erdogan das macht, auch darauf zielt dieses ganze Vorgehen gegen solche Künstler ab, explizit. Und zwar werden die angeprangert. Erdogan ist ein Populist und er setzt auf die Polarisierung. Vor den Wahlen im nächsten Jahr kann er nicht mehr mit der Wirtschaft daherkommen. Er hat jahrzehntelang viele Wählerstimmen bekommen, weil er in der Wirtschaft so erfolgreich war. Ist er jetzt nicht mehr. Das heißt, viele seiner Stammwähler könnten versucht sein, mit der Opposition zu liebäugeln. Dem will er einen Riegel vorschieben, indem er die Bevölkerung polarisiert. Und deswegen geht es immer wieder darum, gegen Künstler vor allem und in letzter Zeit immer mehr, gegen Künstler, die für Frauenrechte und vor allem für Schwulen- und Lesbenrechte eintreten. Weil das ist ein Hebel, den er ansetzt, um seinen Wechselwählern, seinen vielleicht flüchtigen Wählern zu sagen, gut, ich kann euch vielleicht in der Wirtschaft nichts mehr geben, aber hier, diese Leute wollen eure Kinder schwul machen, die wollen sie lesbisch machen, hier einen Spalt in die Gesellschaft treiben und die Leute, die konservativen Teile der Gesellschaft an sich binden, indem er ihnen Angst macht vor den mehr pro-westlichen, progressiven Teilen der Gesellschaft. Und das verfängt.
Nochmal zurück zur Popsängerin Gülşen. Was droht ihr denn im Falle einer Verurteilung? Wie geht denn dieser Prozess jetzt weiter?
Ja, also ihr droht eine mehrjährige Haft nach dem Gesetz. Heute hat das angefangen, wie fast alle Prozesse anfangen in der Türkei, nämlich mit der Vertagung um ein paar Monate. Deswegen ziehen sich Prozesse um Monate oder Jahre hin. Aber interessant war, dass Gülşen hatte beantragt, dass ihre Ausreisesperre aufgehoben wird. Sie war ja nach der Entlassung aus der U-Haft, war ihr eine Ausreisesperre auferlegt, was ja oft so ist. In diesen Fällen, sie wollte die aufgehoben haben und das Gericht hat gesagt, nein, die Ausreisesperre bleibt in Kraft. Und das war als Signal schon ganz interessant, weil man könnte ja meinen, auch in einem Rechtsstaat wäre es ja durchaus denkbar, dass nachdem diese Sängerin wegen einem müden Witz, der ein halbes Jahr zurückliegt, nachdem die verhaftet worden ist, im Untersuchungsgefängnis gesessen hat, nachdem sie angeklagt worden ist, dass bei der Prozesseröffnung das Gericht sagen kann, ja okay, also jetzt wird dieser Prozess mal eingestellt oder zumindest die Ausreisesperre aufgehoben. Das war nicht der Fall. Die Ausreisesperre bleibt in Kraft. Also ganz klares Signal, dass es eben weitergeht mit der Hatz auf Künstler und mit den Einschüchterungsversuchen gegen Andersdenkende und vor allem gegen Frauen, die für Frauenrechte und für Schwulen- und Lesbenrechte auftreten.
Der rigide Umgang der türkischen Justiz mit Künstlerinnen und Künstlern, die Popsängerin Gülşen, die jetzt vor Gericht steht, ist nur ein Beispiel. Aus Istanbul war das Susanne Güsten. Ich danke Ihnen.
Danke Ihnen, Herr Rücke.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Marco Goeke hat vor einer Woche zusammen mit dem Berliner Choreografen Christoph Winkler den renommierten Deutschen Tanzpreis erhalten. 13 Jahre lang war Goeke Hauschoreograf am Stuttgarter Ballett. Seit 2019 leitet er das Staatsballett Hannover und dort hat er heute seine neue Choreografie gezeigt, A Wild Story. Das Stück ist inspiriert von Leben und Werk von Oscar Wilde. Elisabeth Nehring hat die Uraufführung gesehen. Guten Abend, Frau Nehring.
Guten Abend.
Was interessiert denn den Choreografen am Leben des irischen Schriftstellers?
Na, vordergründig interessiert ihn das Naheliegende, nämlich den Zwiespalt zwischen dem kreativen Schaffensdrang des Schriftstellers, seinem Ästhetizismus, seiner Lebenslust, seiner sexuellen Orientierung als Homosexueller auf der einen Seite und der Enge und dem Puritanismus der viktorianischen Gesellschaft auf der anderen Seite. So zumindest steht es im Programmheft. Ich würde aber sagen, das interessiert Goeke neben und hinter dem inhaltlichen Teil der Geschichte auch die viel tieferen Schichten des Menschlichen. Die Fragen, wie können wir uns berühren? Können wir uns überhaupt berühren lassen, uns selbst als Individuen, aber auch die anderen? Können wir Kontakt zueinander herstellen? Wer ist warum von der Gesellschaft ausgeschlossen? Was macht die Gesellschaft mit dem Individuum? Also er hat so im Programmheft eben 11 Szenen aufgeführt, aber auf der Bühne im Rahmen dieser 75 Minuten sind die nicht so streng voneinander getrennt und abgegrenzt. Die gehen ineinander über, aber man muss es gar nicht so inhaltlich sehen. Man kann es wirklich als so ein allgemeinmenschliche Fragen sehen.
Und jetzt ist natürlich die Frage, mit welchen Werken sich Marco Goeke insgesamt beschäftigt hat.
Also natürlich mit dem unter anderem mit dem bekanntesten literarischen Werk, dem Bildnis des Dorian Gray, der Geschichte dieses schönen jungen Mannes, der sich in sein eigenes Porträt verliebt, dann aber charakterlich immer mehr verkommt, äußerlich aber nicht altern kann. Also er bleibt immer schön, aber das Porträt altert, wird immer hässlicher und zeigt damit, wie es eigentlich in seinem Inneren aussieht. Das ist ja auch eine Geschichte über die Kunst, die das wahre Innere des Menschen zeigt. Aber Goeke widmet sich auch noch zwei der Kunstmärchen von Oscar Wilde, die nicht so bekannt sind, in denen das Motiv des Leidens oder Mitleidens im Mittelpunkt steht. Zum Beispiel dem glücklichen Prinzen. Da wird die steinerne Statue eines Prinzen vom Elend um ihn herum so bewegt, dass er eine Schwalbe bittet, die Edelsteine aus seinem eigenen Stein herauszupicken, um sie an die Armen zu verteilen. Was zur Folge hat, dass sie nach und nach selbst ihre Schönheit und Bedeutung verliert. Und auch die Schwalbe muss ihr Leben lassen. Also da schwingt so eine gewisse Moralvorstellung mit. Die Empathie, die Einfühlung, die Zuwendung zu dem anderen, das ist etwas, was das eigene Glück retten kann, auch wenn man sein Leben verliert.
Jetzt haben Sie, Frau Nehring, viel über den Inhalt dieses Ballettabends gesprochen, über die Rezeption durch, die Oscar-Wilde-Rezeption durch Goeke. Jetzt sollten wir natürlich auf den Tanz auch zu sprechen kommen. Goeke hat ja eine sehr eigene, hypernervöse Bewegungssprache etabliert, dafür ist er bekannt. Wie setzt er denn diese Inhalte, von denen Sie gesprochen haben, wie setzt er die hier in Tanz und in Choreografie um?
Ja, wenn ich die Choreografie, die Bewegungssprache anschaue, dann sehe ich eigentlich was ganz anderes als das, was ich gerade inhaltlich erzählt habe, zumindest teilweise. Sie hatten es ja schon gesagt, Marco Goeke hat am letzten Wochenende den Tanzpreis bekommen und heute kam nochmal die Kollegin und Tanzkritikerin Dorian Weigmann hinterher auf die Bühne und hat eine kleine Rede gehalten, nochmal so als Laudatio. Und sie hat davon gesprochen, wie schwer es ist, die Bewegungssprache Marco Goekes in Worte zu fassen. Und da kann ich ihr nur recht geben, es ist wirklich sauschwer.
Versuchen Sie es trotzdem.
Genau. Und Sie haben schon das Stichwort gesagt, Nervosität. Ja, ganz genau. Also wir haben diese berühmten flatternden Hände, das blitzschnelle Hin und Her auf der Bühne, das blitzschnelle Auf- und Abtreten oder Rennen, sollte man besser sagen. Dann die Erstarrung. So etwas wie Fauchen oder Schütteln und Schlagen, wieder Erstarrung, eruptive, kantige, eckige Bewegungen, niemals so eine Art von Entspannung oder Release im Körper. Und inzwischen kommt da so was ganz Monolithisches dazu, dass bei aller Beweglichkeit die Körper auch starr wirken, zumindest nicht so, als seien sie vom natürlichen Atem belebt. Und ich finde, es gibt überhaupt keinen organischen Bewegungsfluss. Alles wirkt mechanisch, gefesselt, hochartifiziell, gefangen in einer extremen Körperspannung und vor allen Dingen choreografisch macht das alles den Eindruck von Zuspitzung, von Pointierung, fast bis zur Karikatur, wie so eine Art zackiger Manierismus, wenn man sich darunter was vorstellen kann. Also es ist nicht nur für die, die es machen, total anstrengend, weil die Tänzerinnen so wie aufgezogen und aufgedreht und überdreht wirken, sondern auch für das Publikum. Und warum? Weil es so irgendwie fast schmerzt im Körper und weil man sich auch fragt, was da eigentlich für ein Menschenbild dahinter steht. Und weil es manchmal auch entlarvend ist, wenn zum Beispiel zwei voreinander stehen und es eigentlich um Nähe geht, aber diese Berührung nicht stattfindet. Selbst wenn sie sich berühren, das ist irgendwie wirklich... Da geht man auf einen ganz schönen Trip mit. Und manchmal ist es auch ganz unverständlich und kryptisch. Und ich habe mir an manchen Stellen gewünscht, dass es bald zu Ende geht, aber nur, weil es so intensiv war.
Das klingt ein bisschen beklemmend. Auch
beklemmend, aber großartig. Mhm.
Ja. Da fragt man sich natürlich, mit welcher Musik findet diese ganze Beklemmung statt? Mhm.
Also für die Musik hat Marco Goecke sich verschiedene Werke entschieden dieses Mal. Er hat ja auch manchmal so monomusikalische Sachen. Er hat ja mal was zu Kate Bush gemacht, was ich wirklich richtig groß...
Einstand war das ja, damals.
Ja, in Hannover, genau. Ja, das war wirklich toll. Hier bringt er die Smashing Pumpkins mit Komponisten wie Jules Massenet oder Erich Wolfgang Korngold zusammen, also Pop, Spätromantik, moderne Klassik. Und da war ich erst ziemlich skeptisch angesichts der Playlist, muss aber sagen, dass das doch eine ganz gelungene Mischung war, die diesen jeweils eigenen Parts und eigenen Charakter gegeben haben. Und das Niedersächsische Staatsorchester in Hannover unter der Leitung von Henry James hat sehr gut, sehr temperamentvoll gespielt, vielleicht ein bisschen dominant. Zumindest konnte man in manchen wenigen Momenten, in denen es auch Text gab, die Tänzer gesprochen haben, nur schwer was verstehen. Dennoch war das ein großartiges Zusammenspiel.
Und die Live-Musik, die tut natürlich ihr Übriges auch dazu. Also insgesamt, ihr Fazit war schon bei allen thematischen Bedrückungen ein starker Abend.
Ja, auf jeden Fall. Und im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, auch sehr erfolgreichen Choreografen, schafft Marco Goecke Stücke, die einen wirklich mitnehmen und auch in Erinnerung bleiben. Und ich habe heute manchmal gedacht, wenn ich dieses Dorian Gray Credo wörtlich nehme, die Kunst erzählt uns etwas über das eigentliche Innere des Menschen, dann müsste ich von dieser Choreografie Albträume bekommen. Das klingt schrecklich, aber das ist als ganz großes Kompliment gemeint.
Vielleicht noch ein Satz zum Publikum. Die waren auch
das Hannover,
angerührt wie sie.
Ja, das Hannoveraner Publikum war begeistert.
A Wild Story, der neue Tanzabend von Marco Goecke am Staatsballett Hannover. Die nächsten Aufführungen am 27. und 29. Oktober. Vielen Dank, Elisabeth Nehring.
Gerne.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Otzesek.
Ich protestiere, heißt der ganzseitige Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in dem Nele Polacek über den großen Unterschied zwischen Sichtbarkeit und Gerechtigkeit nachdenkt. Den Artikel bebildert ein Foto, das die meisten von Ihnen sofort vor Augen haben werden, wenn wir den nebenstehenden Text zitieren. Kultur bedeutet, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Kim de Lorison bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises mit einer politischen Rasur. Dazu Polacek. Als dreifach privilegierte Person, talentiert, diszipliniert, an der Schreibschule gut ausgebildet, hat hier jemand die Aufmerksamkeit erhalten, die man bekommt, wenn man ein Buch schreibt, das eine Jury gern auszeichnen will. De Lorison nutzte sie, um zu singen und zu behaupten, der Preis sei offensichtlich auch für die Frauen in Iran. Dann zückte de Lorison einen Rasierer und schor sich den Kopf kahl. Tja, und das findet Nele Polacek wenig überzeugend. Hätte die Jury das Bedürfnis gehabt, den Buchpreis an die Frauen in Iran zu geben, sie hätte einen Weg gefunden. Das wäre ein Zeichen gewesen. Und hätte de Lorison diesen Frauen die Aufmerksamkeit widmen wollen, hätte das so aussehen können. Danke für den Preis, ich möchte die Aufmerksamkeit kurz nutzen, und dann 8 Minuten Iran. Stattdessen wurde gesungen und geschoren und es zieren nicht iranische Frauen, sondern de Lorisons Kopf die Zeitungen. Wie eben den Feuilletonaufmacher in der SZ und den in der Neuen Zürcher Zeitung ebenfalls. Genauer, die ganze erste NZZ-Seite füllt ein Foto von de Lorison samt der Überschrift »Lieber John Unbekannt, lieber Ueli Maurer, ihr habt mich geschlagen, aber ich vergebe euch.« Und auf der zweiten Seite steht ein Text von de Lorison, von ihr höchstpersönlich, muss man bei so viel Starrummel wohl sagen. Zum Hintergrund. De Lorison ist vor einigen Wochen von einem Mann, dem John Unbekannt, geschlagen worden. Unabhängig davon hatte der Schweizer Bundesrat Maurer geäußert, ob meine Nachfolgerin eine Frau oder ein Mann ist, ist mir egal. Solange es kein S ist, geht es ja noch. De Lorizon schreibt nun: Oft wird der Vorwurf gehört, dass die Männer, die Weißen, die Reichen, die Rechten gecancelt werden, nichts mehr sagen dürfen. Alok weit Menon, non-binäre Sternchen R, Aktivist Sternchen in, sagte dazu: Das ultimative Canceln ist, ausgelöscht zu werden. Fürchten Sie sich, Herr Maurer, davor ausgelöscht zu werden? Ich meine, nicht von einer Podiumsdiskussion ausgeladen zu werden, ich meine, getötet zu werden. Ich, Herr Maurer, fürchte mich davor, jeden Tag. Wenn die eingangs zitierte Nele Polacek recht hat, haben wir Kim de Lorizon bereits etwas zu viel Aufmerksamkeit gewidmet. Schlagen wir also rasch die Tageszeitung auf, die verblüffenderweise titelt: Niemand braucht einen diverseren Kanon. Fatma Aydemir erzählt von ihrer Aversion gegen Goethes Faust zu Schulzeiten und wie daraus vorsichtige Zuneigung wurde. Ich entdecke Dinge in dem Text, über die ich als 16-Jährige mit meiner Deutschlehrerin niemals hätte sprechen können. Die homoerotische Ebene zwischen Faust und Mephisto etwa. Oder die Pro-Choice-Dimension in Gretchens Kindsmord. Hin und wieder finde ich sogar einen wunderschönen Satz, den ich mir ins Notizbuch schreibe. Dass die Parole »Niemand braucht einen diverseren Kanon« eine rhetorische Falle ist, erschließt sich erst beim Weiterlesen. In der bürgerlichen Presse ist seit Jahren eine Auseinandersetzung mit der Kritik zu lesen, unser Kanon sei zu weiß, männlich, heteronormativ, eurozentristisch, und das alles stimmt natürlich. Aber das Problem ist der Kanongedanke an sich. Und dieses Problem wird sich nicht lösen, indem wir den Kanon um ein paar diverse Quotenautor-Innen erweitern. Denn der Kanon ist in sich eine elitäre Erzählung, die identitätsstiftend für bestimmte Schichten, ja gar für eine Nation ist. Seine Bedeutung thront immer auch auf dem Stolz auf eine Zugehörigkeit zu diesen, und somit gehört er gänzlich abgeschafft. Klare Kante von Fatma Aydemir in der Taz, die offenbar unterstellt, es gebe noch so etwas wie einen Kanon. Und das war es fast. Dass wir auch heute viele Starkartikel unerwähnt lassen müssen, finden wir genauso wie Sie, nämlich mit einer SZ-Überschrift zum Heulen.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.